Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de.
90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de. Kurz vor dem Jahreswechsel blicken wir zurück auf den 20. Spieltag der Premier League und verteilen wieder unsere 7 Awards. Und wir prämieren diesmal hoffnungsvolle Ansätze und vollendete Werke, aber auch Arbeitssiege und herausragende Spezialexpertise. Und bei uns gibt's sogar Preise für Trainerentlassungen. All das wie immer mit mir, mit Malte Asmus, aber vor allem unserem 90 Plus Premier League Experten Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Und wir blicken dann auch gleich mal auf den allerersten Award und der trägt heute den Namen Hoffnungsvoll stehend K.O. Award. Und bei diesem Award, Chris, da geht's um das Duell zwischen Arsenal und Chelsea. Chelsea hat am Ende gewonnen, Arsenal kriegt den Award, weil ja hoffnungsvolle Ansätze zu sehen waren in diesem Spiel.
Genau, Mikel Arteta ist jetzt, das war sein zweites Spiel als Trainer des FC Arsenal und man merkt direkt, dass der Spanier binnen kürzester Zeit schon einiges bewirkt hat. Deswegen hoffnungsvoller Ansatz. Man konnte Tugenden in der Mannschaft erkennen, die ja seit Jahren nicht zu sehen waren. Es war wohl die beste erste Halbzeit seit 2-3 Jahren beim FC Arsenal. Viel Einsatz, Hunger, Entschlossenheit. Da hat man einen Aubameyang im eigenen 16er Gerätschen gesehen. Es war aber auch viel taktische Disziplin dabei, eine Menge Spielwitz. Ein Özil, der schon wieder an seinen besten Tagen gekratzt hat von der Form her. Und deswegen ging auch Arsenal folgerichtig 1-0 in Führung. Und nach der ersten Halbzeit dachte man wirklich, dass Mikel Arteta hier wirklich Wunder vollbracht hat.
Aber so ganz der Wunderknabe scheint er nicht zu sein. Zumindest scheint er die Kondition nicht innerhalb dieser kurzen Zeit, wo er dann eben auch im Amt war, zu verbessern. Zumindest nicht so zu verbessern, dass seine Spielweise dann auch von der Mannschaft über 90 Minuten durchgehalten werden kann.
Genau das ist es. Zum einen muss man sagen, dass Arsenal derzeit sehr auf dem Zahnfleisch geht, was den Kader angeht, viele Verletzungen momentan und dann natürlich auch noch die Weihnachtszeit, wo es wirklich Schlag auf Schlag geht. Dazu kommt auch noch diese intensive Spielweise. Man konnte erkennen, dass Arsenal dieses hohe Tempo schlichtweg nicht gewohnt ist und natürlich klappt es auch rein spielerisch nicht über 90 Minuten, gerade wenn ein Gegner noch taktische Korrekturen vornimmt zur Halbzeitpause. Also es war klar, dass man da ein bisschen einknicken würde, aber gerade konditionell, wie du sagst, Arsenal dann in der zweiten Halbzeit wirklich stehend K.O., verteidigte nur noch und ging dann ausgerechnet durch einen Riesenpatzer von Bernd Leno kassierte den Ausgleich.
Genau, durch Jorginho in der 83. Minute und in der 87. Minute war es dann Tammy Abraham auf Seiten von Chelsea, der das Siegtor erzielte und über den müssen wir auch sprechen. Der kriegt zwar keinen Award, obwohl man könnte fast sagen, kriegt den Hals nicht voll Award. Ja, ist gemein.
Ja, das stimmt. Also Tammy Abraham hat natürlich eine tolle Saison, spielt eine tolle Saison. Das war sein 12. Saisontor gegen Arsenal und auch das erste Mal, dass er jetzt gegen ein vermeintliches Top-Team traf, auch wenn die Gunners davon derzeit etwas entfernt sind. Und Tammy Abraham will deswegen natürlich einen neuen Vertrag, ist aktuell noch bis 2022 an die Blues gebunden. Die Gespräche laufen schon, aber es droht ein bisschen kompliziert zu werden, denn Abraham will natürlich viel Geld. Er will einen ähnlichen Vertrag wie Callum Hudson-Odoi, der da, ich meine, an der 200.000-Marke kratzt. Aktuell verdient Abraham 50.000 und ja, ist verständlich, denn Abraham hat wohl mit den größten Einfluss auf das Spiel des FC Chelsea in dieser Saison.
Zumindest dann vor allen Dingen auch in diesem Spiel gegen Arsenal. Bei ihm waren sie sicher wie in Abrahams Shows, um am Ende dann diesen Sieg einzufahren. Aber, was du ja auch schon einschränkend gesagt hast, Arsenal zwar nominell so aus der Vergangenheit ein Top-6-Team, aber aktuell ja nur 12. in der Tabelle. Ist das dann so ein gewichtiges Argument, da dann zu sagen, ja, pass auf, wenn ich gegen Arsenal treffe, muss ich auch mehr Kohle haben?
Ich würde sagen, ja, denn Arsenal war wirklich sehr stark, gerade in der ersten Halbzeit, wie gesagt. Und man muss diese Tore auch eben machen. Klar, bei dem Tor selbst sah Arsenal alles andere als gut aus. Da kommen natürlich auch die personellen Probleme dazu, dass die 5. Innenverteidigerwahl Mustafi plötzlich wieder auf dem Platz stand nach vielen Verletzungen seiner Kollegen. Ein Bukayo Saka, eigentlich ein Offensivspieler, spielt jetzt momentan Linksverteidiger, ist gerade 18 geworden. Also die zwei waren da namentlich sehr involviert bei diesen Gegentor und das macht Abraham sehr stark, aber die Gegenwehr war da auch relativ schwach. Aber insgesamt denke ich, dass man nicht so viel drauf geben sollte, gegen wen man diese Tore macht. Da spielt die komplette Mannschaft mit. Diese Chancen müssen auch kreiert werden und da tat sich Chelsea als Mannschaft zuletzt etwas schwer und dementsprechend die Quote von Tammy Abraham ist hervorragend, 12 Tore in 19 Spielen. Also er hat jedes Recht hier so zu argumentieren, dass er gehaltstechnisch in die Elite der Mannschaft aufsteigen sollte.
Und wie muss man jetzt auf Seiten von Arsenal argumentieren? Also Mikel Arteta ist da, hat jetzt noch nicht so viele Spiele gemacht, aber wie du es uns erklärt hast, gibt's ja Hoffnung dann für alle Arsenal-Fans, dass es besser wird, dass er den entsprechenden Einfluss auf die Mannschaft hat, da doch eine Wende einzuleiten und was zu schaffen, was Unai Emery nicht geschafft hat und was auch der Nachfolger oder der Interimsnachfolger Frederik Ljungberg nicht geschafft hat. Ist er jetzt die erhoffte gute Wahl der Heilsbringer?
Ich würde sagen, dass er eine sehr gute Wahl ist. Das geht natürlich alles nicht über Nacht. Und Mikel Arteta hatte, glaube ich, jetzt 7 Tage Training mit der Mannschaft und dazwischen 2 Spiele. Das ist natürlich eine sehr große Herausforderung für ihn. Und man konnte trotzdem schon die Entwicklung sehen. Gegen Bournemouth waren die ersten Ansätze da und gegen Chelsea nochmal eine mächtige Schippe draufgelegt, gerade in den ersten 45 Minuten spielerisch, in Sachen Disziplin, in Sachen Zweikampfstärke. Man konnte auch eine ganz neue Euphorie im Stadion spüren. Da war es wirklich überraschend laut, gerade in der ersten Halbzeit. Und die Ergebnisse werden folgen. Und ich denke, bei Arsenal sollte man derzeit einfach wirklich auf die spielerischen Elemente schauen, auf die Leistungen selbst schauen. Und da gibt es sehr viel verheißungsvolle Ansätze. Und ergebnistechnisch wird das folgen, wenn man das weiterhin so macht, wenn man weiterhin so auf dem Platz sich verhält wie Arsenal derzeit, da muss man sich keine Sorgen machen, dass die Ergebnisse sich nach und nach auch anpassen werden. Und ich denke auch, dass das für den Rest der Saison eher zweitrangig ist. Es ist etwas knapp oben, man könnte vielleicht sogar noch oben, ja zumindest mal an der Tür klopfen, mindestens bei der Europa League. Aber ob man das letztendlich schafft, ist, wie gesagt, denke ich, zweitrangig. Man möchte jetzt sehen, dass die Mannschaft seine Ideen adaptiert und dann vielleicht mit ein paar Transfers, dass man da dann zur neuen Saison voll angreifen kann. Dafür scheint er meines Erachtens nach den wenigen Beispielen, die wir jetzt gesehen haben, wirklich der richtige Mann zu sein.
Alles andere als knapp ist es dagegen an der Spitze. Der FC Liverpool, der thront weit über allen anderen, 13 Punkte jetzt vor dem zweitplatzierten Team aus Leicester. Und die Liverpooler, die haben am Wochenende auch wieder gewonnen. 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers. Und auch dafür gibt es einen Award, nämlich den mal wieder ein Arbeitssieg-Award. Also die Liverpooler mal wieder nicht unbedingt spielerisch so ganz glänzend, aber das müssen sie auch nicht. Die Punkte kriegen sie sowieso.
Das ist es und das hört sich immer so ein bisschen negativ an, aber es ist natürlich auch eine große Qualität, denn vor allem in dieser Saison hat der FC Liverpool des Öfteren relativ unspektakulär gewonnen und einfach effizient gespielt, die Chancen genutzt und gut verteidigt und selten brilliert, so wie gegen Leicester beispielsweise vor ein paar Tagen. So ein Arbeitssieg war es dann auch gegen Wolverhampton. Die Wolves momentan natürlich in toller Verfassung, hatten gerade City geschlagen und waren wirklich ein sehr, sehr tougher Gegner. Und da bedurfte es auch schon wieder ein bisschen Unterstützung des Video Assistant Referee, dass der FC Liverpool hier auch ruhigen Gewissens die 3 Punkte eintüten konnte.
Ist das jetzt das Glück in Anführungsstrichen des Tabellenführers, beziehungsweise die Hilfe, die ein Tabellenführer von vielen behauptet wird, dass er die dann immer auch mal kriegt, wenn du ganz oben stehst, entscheidet keiner gegen dich?
So weit würde ich gar nicht gehen. Die Entscheidungen sind alle, die waren haarscharf, aber das war für mich jetzt keine parteiische Entscheidung unbedingt. Zumindest bei dem vermeintlichen Ausgleich der Wolverhampton Wanderers, der wegen wirklich wenigen Millimetern aberkannt wurde, abseits. Und auch das Tor von Liverpool, da schien Lallana tatsächlich mit der Schulter dran zu sein und nicht mit der Hand. Also das geht für mich auch in Ordnung. Klar, insgesamt hat Liverpool in dieser Saison wirklich ein Stück weit Spielglück gehabt, ein paar glückliche Entscheidungen gehabt. Natürlich auch davon profitiert, dass City ziemlich schwere Verletzungen hatte und einfach selbst nicht in Tritt kam und ein bisschen Pech hatte. Alles klar. Aber das soll auch keine Kritik sein, denn wie du sagst, wenn man oben steht, dann erarbeitet man sich auch ein bisschen dieses Spielglück. Und wenn wir jetzt auf die späten Tore schauen und die Effizienz schauen, da steckt auch viel Arbeit dahinter. Gerade, dass die Standards so gut funktionieren oder dass man einfach auch diese Siegermentalität hat und diese Ausdauer hat, dass man auch in der 90. Minute noch einen Siegtreffer schießt. Und dementsprechend hat sich Liverpool diese Ausgangslage hart erarbeitet und Arbeitssiege gehören dazu, wenn du mit 13 Punkten Vorsprung eine Tabellenführung errichtest und dementsprechend gibt es da nichts zu beanstanden. Das ist alles verdient und hat alles seine Richtigkeit da an der Tabellenspitze.
Beim Tabellenführer heißt sowas Arbeitssieg. Bei Manchester City, die 2-0 gegen Sheffield United gewinnen, nennst du es Krampfsieg. Wo ist denn da der Unterschied?
Guter Punkt. Ist wahrscheinlich auch wirklich der aktuellen Form geschuldet. Wenn du vor dich hinmarschierst, sind solche Siege Arbeitssiege und wenn du dir schwer tust und auch zwischendurch Punkte verlierst, dann sind es plötzlich Krampfsiege. Das ist so natürlich auch eine Sache der subjektiven Wahrnehmung. Aber Manchester City, da merkt man auch, die spielen mit einer ganz anderen Ausstrahlung momentan. Liverpool, selbst wenn es knapp ist, strahlt immer noch aus, dass sie dieses Spiel gewinnen können, dass sie daran glauben, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. City dagegen, da spielt schon so ein bisschen Angst mit, wenn man sich das anschaut. Da ist ein bisschen Frust dabei, da ist ein bisschen Sorge dabei, dass man jetzt noch mehr Punkte liegen lässt. Und das ist für mich so, das sind so die kleinen Nuancen für mich, ob es jetzt ein Krampfsieg oder ein Arbeitssieg ist.
Auf jeden Fall bei diesem Krampfsieg oder Arbeitssieg von City gegen United, Sheffield United, hat Sergio Aguero mal wieder getroffen, das wichtigste 1-0 gemacht und ihm gebührt bei diesem Spiel auch der Award, nämlich der Unvollendetes Werk Award für Sergio Aguero. Chris, warum unvollendet? Er hat auch getroffen.
Genau, und zwar gegen den mittlerweile 33. Gegner, auf den er in der Premier League traf. Getroffen hat er allerdings nur gegen 32 davon. Sheffield United war jetzt der Letzte.
Nur, und das ist auch mal in Anführungsstriche zu setzen.
Genau, richtig. Nur in Anführungsstrichen, ja. Es fehlt eben diese eine Mannschaft und korrigieren wird das Aguero höchstwahrscheinlich nicht mehr. Der Argentinier ist jetzt 31 Jahre alt und diese Mannschaft, die ihm den Zahn ziehen konnte, das sind die Bolton Wanderers in der Saison 2011-2012. Gegen die konnte er nicht treffen und die befinden sich momentan auf dem letzten Platz in der dritten Liga. Also es scheint so, ganz egal wann Aguero seine Stiefel in der Premier League an den Nagel hängen wird, er wird nicht gegen alle Gegner getroffen haben.
Die werden wohl nicht aufsteigen und City, obwohl sie aktuell absolut in der Krise stehen, nur Dritter sind, so tief werden sie nicht sinken.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Und gesunken ist ein anderer auch nicht, Carlo Ancelotti, nämlich der ist zwar bei Napoli gefeuert worden, aber dann doch jobtechnisch relativ weich gefallen, weil der hat ja eine neue alte Heimat gefunden, in England nämlich. Und da hat er sich bei Everton jetzt eingenistet, mit Anführungsstrichen auch das versehen. Und da hat er sich mal wieder als das geoutet, was er ist, nämlich als England-Experte und diesen entsprechenden Award, den kriegt er auch von uns hier bei 90 Plus und er. Carlo Ancelotti, Chris, ein absoluter Experte für die Premier League.
Absolut, war jetzt sein zweites Spiel als Trainer des FC Everton und es war auch der zweite Sieg und damit konnte Ancelotti eine Bestmarke aufstellen. Es war nämlich seine 49. und 50. Siege in der Premier League. Zuvor war er ja beim FC Chelsea unterwegs und die 50er-Marke machte er jetzt in seinem 78. Premier League-Spiel voll und so schnell konnte noch kein Trainer in der Geschichte der Premier League diese Marke erreichen und dementsprechend ist Ancelotti schon so ein gewisser England-Experte.
Burnley und Everton, beziehungsweise Burnley und Newcastle natürlich hat er geschlagen mit Everton, so rum muss es heißen. Ja, aber das zeigt dann ja auch, dass die Richtung unter Ancelotti für Everton wieder steil bergauf geht.
Ja, gleichzeitig muss man auch wirklich erwähnen, dass er ein wenig davon profitiert, dass Interimstrainer Duncan Ferguson da wirklich gute Arbeit gemacht hat. Er übernahm ja die Toffees, nachdem es mit Marcus Silva nicht in die erhoffte Richtung ging und Ferguson feierte da wirklich gute Erfolge, auswärts gegen United unentschieden, zu Hause gegen Chelsea gewonnen, zu Hause dann gegen Arsenal unentschieden und er hauchte so als Ex-Toffee, hauchte er so wieder diese Leidenschaft, dieses Leben für den Verein ein und dementsprechend ist das Selbstbewusstsein natürlich bei Everton größer und es machte es, ohne jetzt seine Leistung schmälern zu wollen, Ancelotti natürlich ein Stück weit leichter.
Und da kann man auch sagen, Platz 6, der ist nicht mehr weit weg, nur noch 5 Punkte trennen Everton dann von diesem Platz und auf Platz 6 aktuell, da steht der FC Everton und der kriegt unseren nächsten Award hier bei 90 Plus on Air, nämlich den gern gesehener Gast Award, den gibt's für Tottenham und ja, die haben am Wochenende bei Norwich nämlich in Anführungsstrichen nur 2-2 gespielt, aber diese Auswärtsschwäche der Spurs trägt natürlich dazu bei, dass sie diesen Award kriegen.
Genau das ist es, deswegen auch ein gern gesehener Gast, gerade auswärts tut sich Tottenham sehr schwer und das schon seit geraumer Zeit unter Pochettino und jetzt auch noch unter Mourinho und Das große Problem ist dabei die Defensive. Erst nur einmal spielte Tottenham im Kalenderjahr 2019 auswärts zu null. Und woran es da hapert, hat man gegen Norwich gesehen. Abstimmungsprobleme, Nachlässigkeiten und viele individuelle Fehler. Und von denen profitierte dann auch schlusslich Norwich. Einmal wurde Vrančić sträflich freigelassen zum 0:1 und später dann zum 1:2 gab es noch wirklich ein kurioses Eigentor, als Alderweireld klären möchte und seinen Mitspieler Serge Aurier anschießt und der Ball dann ins eigene Tor kullert. Deswegen nur ein 2:2 und wie gesagt, aufgrund dieser Auswärtsdefensivschwäche ist Tottenham für den Rest der Liga derzeit wirklich so eine Art gern gesehener Gast.
Und dass es dann am Ende doch noch einen Punkt gab für Tottenham, das lag dann an einem verwandelten Elfmeter von Harry Kane, der dann eben diesen Punkt für Arsenal noch rettet. 30 Punkte haben sie, stehen auf Platz 6 in der Tabelle. Und dann gucken wir auf die nächste Mannschaft, nämlich auf den Tabellenzweiten, auf Leicester City. Die hatten ja zuletzt zweimal verloren. 1:3 bei Manchester City und dann auch 0:4 gegen Liverpool, also gegen die direkte Konkurrenz dann um die Tabellenspitze beziehungsweise um einen der vorderen Plätze dort in der Premier League. Und jetzt war das Programm um Weihnachten rum ja dicht an dicht. Es ging Schlag auf Schlag und da musste der Trainer Brendan Rodgers dann reagieren vor dem Spiel bei West Ham. Und das hat er getan und sogar erfolgreich. Und dafür gibt's auch einen Award, nämlich den Erfolgreiche Rotationsmaßnahme Award für Brendan Rodgers.
Genau, du hast es bereits angeteasert. Leicester, nachdem man so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen wieder fiel nach den Niederlagen gegen City und Liverpool, natürlich in Sachen Selbstbewusstsein etwas angekratzt und natürlich auch, wenn es Schlag auf Schlag geht zwischen den Feiertagen, auch mit müden Beinen. Und da machte Brendan Rodgers kurz einen Prozess, wechselte seine Startelf auf ganzen 9 Positionen aus und so viele Veränderungen gab es in der Geschichte der Foxes in der Premier League bisher noch nie. Aber es zahlte sich aus. Leicester gewann 2:1 gegen West Ham. Dabei trafen auch noch zwei Spieler, die derzeit eher außen vor sind. Kelechi Iheanacho und Demaria Gray. Und dementsprechend hat sich diese Maßnahme wirklich ausgezahlt.
Hat Leicester denn eine Chance, da oben mitzuhalten? Dauerhaft mit City, mit Liverpool oder auch mit Chelsea, die zwar noch 7 Punkte dahinter stehen, aber eben auch ja doch drücken?
Eine Chance ja, aber man sieht auch eben jetzt während den Feiertagen, woran es hapert. Der Kader ist nicht der tiefste und es fehlt natürlich auch im Vergleich zu Manchester City oder Liverpool, das ist ganz klar. Soll natürlich auch nicht die Leistung Leicesters schmälern, aber ja, es bleibt abzuwarten, ob man da wirklich diese Kontinuität auch gegen die eher gleichgesinnten Teams aufrechterhalten kann. Ich würde vermuten, dass man noch etwas Punkte einbüßen müssen wird und dann kommt es natürlich wirklich drauf an, ob die Teams dahinter, Chelsea, United, Tottenham, Wolves, alle Mannschaften, die in dieser Saison auch wirklich Probleme hatten, ob die wirklich kontinuierlich punkten können. Und das ist natürlich auch mit einem Fragezeichen versehen. Aber ich denke, dass Leicester mindestens einen Europa-League-Platz, wahrscheinlich sogar Platz 4, durchaus gute Chancen darauf hat, diesen zu belegen und damit vielleicht in die Champions League zu kommen.
Bleiben wir beim Spiel zwischen West Ham und Leicester. Den einen Award für die erfolgreiche Rotationsmaßnahme gab es für Brendan Rodgers und Leicester. Es gibt aber auch einen Award für den Gegner, für West Ham. Und im Prinzip geht es da auch um Rotation. Der Award betrifft nur allerdings eine andere Position im Team. Es geht um einen überfällige Trennung-Award und das bezieht sich auf den Trainer bei West Ham.
Genau, West Ham musste die Reißleine ziehen. Nur 8 Punkte aus den letzten 13 Spielen für die Hammers und zuletzt jetzt diese trostlose und recht blutleere Vorstellung zu Hause gegen Leicester. Deswegen musste Manuel Pellegrini gehen. Der Chilene sollte eigentlich die Hammers wieder in Richtung der europäischen Plätze führen. Letzte Saison Platz 10 mit ein paar verheißungsvollen Ansätzen. Dann noch eine recht spendable Transferperiode im Sommer, unter anderem Sebastian Haller. Aber all das half nicht. Die Formkurve geht rapide bergab und dementsprechend blieb West Ham jetzt hier keine andere Wahl.
Jetzt soll wohl David Moyes das Ganze dort bei West Ham in die richtige Richtung bringen. Ist der eine gute Wahl? Der hat ja jetzt auch seit seinem Engagement in Everton mit der Station, vor allem natürlich, was noch im Kopf ist, bei Manchester United nicht unbedingt Bäume ausgerissen.
Richtig, und er war ja selbst auch schon bei den Hammers und deswegen ist es so ein bisschen überraschend, die ganze Wahl. Es scheint eher der Versuch zu sein, so ein bisschen Kontinuität reinzubringen. Seine erste Amtszeit bei West Ham war, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Letztendlich wollte man auch weiter zusammenarbeiten, aber es hakte so ein bisschen an seinen Wünschen hinter den Kulissen, was seinen Trainerstab angeht, was die interne Aufstellung des Vereins anging. Es ging gar nicht mal ums Sportliche. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob er hier jetzt da ein bisschen anknüpfen kann, beziehungsweise noch Verbesserungen rausholen kann aus den Hammers. Und dann müsste man schauen, ob er wirklich den Vertrag bis 2021 erfüllt. Das ist immer so eine Sache bei West Ham. Ich denke, dazu müsste die Mannschaft schon in der Rückrunde jetzt einiges zeigen. Wenn nicht, kann ich mir gut vorstellen, dass man in London insgeheim vielleicht die Augen nach einem etwas spannenderen Kandidaten offen halten würde.
Kann man denn sagen, er ist mit seinen Forderungen jetzt etwas bescheidener geworden, nachdem ja auch die Vereine jetzt nicht unbedingt Schlange gestanden haben, um ihn wieder zu verpflichten?
Das auf jeden Fall auch. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, wie gesagt, dass diese Forderungen auch gar nichts mit bescheiden oder mit überambitioniert zu tun hatten. Er hatte wahrscheinlich schlichtweg andere Vorstellungen, wie der Verein aufgebaut werden soll oder wie er strukturiert sein soll. Wollte wahrscheinlich auch ein Stück weit mehr Verantwortung, keine Frage. Aber wie du sagst, wenn man dann eben jetzt schon, glaube ich, seit einem Jahr circa zum Zusehen gezwungen ist, dann wird man davon wahrscheinlich abrücken. Und er wird wahrscheinlich hoffen, dass er sich erneut versuchen, er wird wahrscheinlich versuchen, sich erneut so ein bisschen unverzichtbar zu machen. Und dann kann er vielleicht doch ein bisschen mehr seine Ideen durchsetzen.
Was man auf jeden Fall sagen kann, er wird bis ins nächste Jahrzehnt Trainer bleiben bei West Ham. Ich glaube, das kann man versprechen. Da wird wohl nichts mehr anbrennen in den letzten zwei Tagen dieses Jahrzehnts. Und das war sie dann auch, unsere letzte Ausgabe von 90 Plus on Air hier auf meinsportpodcast.de für dieses Jahr und auch für dieses Jahrzehnt. Bleibt uns gewogen. Und dann hören wir uns natürlich in den 20er Jahren wieder. Wo? Natürlich hier auf Deutschlands größten Sportpodcast-Portal und mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Und wenn ihr alles zur Premier League nachlesen wollt, schaut vorbei auf 90plus.de. Chris, vielen Dank und guten Rutsch.
Danke, ebenso.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.